Redispatch.
So ist es halt am Großhandel. Da geht es um echtes Geld. Und wenn man halt Blödsinn eintippt, dann muss man auch echt zahlen. Das ist tatsächlich eine der Gruppen der Industrie, um die sich viele Leute Sorgen gemacht haben, die gesagt haben, naja, die werden sich schwer tun, das zu überleben, die werden abwandern und das sollten wir zumindest als Gesellschaft eine bewusste politische Entscheidung treffen, ob wir das zulassen oder ob wir das verhindern wollen. Aber was die Netzbetreiber wollen, ist nicht eine Notfallmaßnahme, sondern eine Alltagsmaßnahme. Und die haben sie bekommen. Also ab nächsten Jahr dürfen die, ohne irgendwas über ihre Niederspannungsnetz zu wissen, weil in der Regel haben die null Echtzeitdaten, die wissen nicht, was mit den Trafos los ist, die wissen nicht, was in den Leitungen los ist, da wird nicht gemessen, jedenfalls nicht in Echtzeit, sondern nur einmal pro Jahr. Die dürfen aber jetzt präventiv, wie die das nennen, 2 Stunden am Tag abschalten, also dimmen. Wenn wir gute Anreize haben, die Netzdienlichkeit befördern, dann brauchen wir trotzdem sehr viel Verteilnetzausbau. Aber ich habe die Hoffnung, dass der dann zu stemmen ist.
Herzlich willkommen zur Folge 56 Teil 2. Ich bin Philipp Hench und wir befinden uns mitten im Gespräch mit Professor Leon Hirt. Falls ihr Teil 1 des Interviews noch nicht gehört habt, geht nochmal eine Folge zurück. Klare Empfehlung, erst den ersten Teil zu hören und dann den zweiten Teil. In den letzten Wochen war einiges los, was den Strommarkt betrifft. Deswegen haben wir den Energiemarktexperten Leon Hirt eingeladen, sodass er uns etwas Hintergrund zu all den Themen liefern kann. Wir haben in Teil 1 bereits den Industriestrompreis und die Einigung zum Paragraphen 14a des Energiewirtschaftsgesetzes diskutiert. Jetzt im zweiten Teil folgen Themen wie die Diskussion um die regional unterschiedlichen Verteilnetzentgelte. Im Norden zahlen die Menschen ja deutlich mehr als im Süden Deutschlands. Danach gehen wir auf die Kraftwerkstrategie ein. Sind die angedachten Auktionen eine gute Lösung? Und zuletzt schauen wir nach Europa. Was ist eigentlich da der aktuelle Stand in der europäischen Strommarktdebatte? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Redispatch Folge 56 Teil 2.
Vor allen Dingen der Netzausbau wird ja dann über die Verteilnetzentgelte sozusagen dann wieder refinanziert. Und das war ja ein Thema, was uns ja über die letzten Monate auch immer wieder beschäftigt hat, weil ja da sozusagen diese Ungerechtigkeit aufgezeigt wurde, dass es in Deutschland Gebiete gibt mit sehr hohen Netzentgelten und Regionen mit sehr niedrigen Netzentgelten gibt. Und genau, wir hatten ja anfangs diese 1,2 Cent genannt, da ist teilweise noch größer das Delta, was dort auftritt. Und jetzt ist es ja so, dass das eigentlich in diesen Gebieten ja die Kosten wiedergibt. Und jetzt an den Marktexperten die Frage, ist doch eigentlich richtig, wenn sozusagen da, wo Kosten entstehen, die dann auch sichtbar werden als Preissignal. Aber eigentlich mit jedem, dem man das diskutiert, der sagt, nee, das ist schon richtig, das kann nicht sein, dann brauchen wir eine Angleichung deutschlandweit.
Ja, ich bin auch einer von denen, die sagen, nee. In den meisten europäischen Ländern haben wir ein oder wenige Verteilnetzbetreiber, in Deutschland haben wir fast 900. Und die Kostenregelung in Deutschland ist so, dass alle diese Netzbetreiber die Kosten, die bei Ihnen im lokalen Verteilnetz entstehen, an Ihre lokalen Verbraucher, aber nur an die Verbraucher weitergeben. Da sind zwei Aspekte wichtig. Also erstens, jeder macht das für sich, jeder Netzbetreiber, und zweitens nur an die Verbraucher. Und um es gleich vorneweg zu sagen, Preissignale in dem Sinne, wie du gerade gefragt hast, sind es natürlich nicht, weil ich kann ja nicht reagieren. Ich kann ja nur dadurch reagieren, dass ich umziehe. Also dass ich sozusagen, und es gibt jetzt dann doch wenig Leute, die aufgrund der Netzentgeltkosten von Schleswig-Holstein nach Oberbayern ziehen. Und das ist ja natürlich auch nichts, was wir wollen. Das heißt, Signale bedeutet immer, ich kann reagieren. In einem monopolistischen, regulierten Netz kann ich nicht reagieren. Das heißt, da brauchen wir auch nicht über die Anreizwirkung nachdenken. Das ist sozusagen die falsche Blick. Ich glaube, es war immer schon relativ fragwürdig, die Netzentgelte auf die lokalen Verbraucher umzulegen. die werden ja zum Teil durch ganz zufällige Eigenschaften bestimmt. Also, ich mache mal ein Beispiel, ländliches Verteilnetz, wo eine Stadt mit drin ist. Städte sind in der Regel günstiger, weil man einfach weniger Leitung legen muss und die ländlichen Regionen sind teurer. Jetzt überlegt sich die Stadt, wir machen ein eigenes Stadtwerk, Rekommunalisierung, und dadurch werden die BewohnerInnen in der Stadt, kriegen günstigere Netzentgelte, weil die jetzt sozusagen nur noch die Stadt versorgt wird, weil das teure Land aus der Berechnung rausfällt und die Bewohner auf der Landseite des Netzes müssen auf einmal mehr zahlen, weil die Stadt sich quasi rausgelöst hat aus dem Mischnetz. Und das sozusagen, warum soll ich als ländlicher Bewohner mehr Netzentgelte zahlen, weil irgendeine Stadt am anderen Ende des Landkreises sagt, sie möchte ihr Netz rekommunalisieren. Also das fand ich schon immer ein bisschen seltsam. Durch erneuerbaren Ausbau ist es alles ad absurdum geführt, weil wir inzwischen in vielen Verteilnetzen in Ostdeutschland, aber auch an der Nordseeküste, hauptsächlich deswegen Verteilnetze ausbauen, auf der Mittel- und Hochspannung zumindest, um die ganzen Winderzeugung rückzuspeisen in die Übertragungsnetze und dann sozusagen nach München und Berlin und Frankfurt bringen. Und diese Kosten werden auch auf die lokalen VerbraucherInnen umgelegt. Aber warum sollte denn bitte ein Bauer in Schleswig-Holstein die Kosten für Netzverstärkung zahlen, die notwendig sind, um die Windparks in seiner Nachbarschaft ans Übertragungsnetz anzuschließen? Davon profitiere doch ich und die Industrie in NRW und die BMW in München. Also das ist doch irgendwie absurd. Und vor diesem Diskussion gab es jetzt eine Entscheidung der Netzagentur, ich glaube, letzte Woche, die gesagt hat, und das ist so eine Art Formelkompromiss aus meiner Sicht, ein Teil der erneuerbar bedingten Netzentgelte werden bundesweit gewälzt, aber eben nicht alle. Und ich würde sagen, das ist besser als nichts, aber es ist auch jetzt ein bisschen ein, ich möchte nicht sagen fauler Kompromiss, aber es ist auch ein bisschen eine vertane Chance. Aus meiner Sicht hätte viel dafür gesprochen, einfach Tabula rasa zu machen und sagen, alle Verbraucher in Deutschland zahlen die gleichen Verteilnetzentgelte, Punkt. Das haben wir bei den Übertragungsnetzen schon gemacht, aus guten Gründen, und das hätte man da auch machen können. Die zweitbeste Lösung wäre gewesen, wir wälzen deutschlandweit aber nur die erneuerbar induzierten Kostenkomponenten. Das ist übrigens leichter gesagt als getan, weil ein Trafo kann ich ja in beide Richtungen benutzen und eine Leitung auch. Also was jetzt wirklich erneuerbar induziert ist und was nicht, ist im Einzelfall gar nicht so leicht zu bestimmen. Aber wenn es geht, sagen wir mal, wir können das irgendwie, dann hätte man die komplett wälzen sollen und können. Und jetzt wird von diesen Kosten nur ein Teil gewälzt. Also es wird sozusagen die Ungerechtigkeit reduziert, aber sie bleibt, also nicht auf null, es bleibt noch sozusagen Ungerechtigkeit und Absurdität kleiner, aber immer noch da. Jetzt kann man das Glas halb voll oder halb leer sehen, ist ja besser als davor, aber es ist schlechter, als hätte sein können.
Also ein bisschen deutsch, oder? Also sehr komplizierte Regelung und so irgendwo dazwischen.
Ich würde sagen, sehr politisch. Okay. Das ist halt so ein richtiger politischer Kompromiss, wo man halt sozusagen zwischen zwei Positionen sich in der Mitte trifft und ich als Wissenschaftler, Kopf, würde halt da ganz anders rangehen und sagen, es gibt doch hier eigentlich eine sinnvolle, klare Lösung und es gibt keine richtigen Argumente, die dagegen sprechen, dann lass uns doch keinen Kompromiss machen, der sich in der Mitte zwischen falsch und richtig trifft, lass doch einfach richtig machen. Aber das ist natürlich nicht, wie Politik funktioniert.
Genau, aber wenn es sozusagen die Mitte ist, also wo ist denn die Fraktion, die eigentlich noch für die alte Lösung die Lanze bricht? Also wer sagt denn, dass das gerechter ist, so wie es jetzt ist? Weil in gewisser Weise war das ja eigentlich schon immer die Philosophie, dass man, als den Stromnetz ausgebaut hat, dass man gesagt hat, in einem Verteilnetz sollen alle das Gleiche zahlen. Eben auch die Oma, die da irgendwo weiter weg wohnt, da legt man das Kabel auch noch hin, auch wenn das sozusagen vielleicht im Einzelfall gar nicht so ökonomisch ist. Also die Philosophie gab es ja vorher schon. Also warum gibt es überhaupt diese andere Position?
Na, ihr seid doch aus München. Also das ist halt auch eine total, also ich glaube, es gibt niemand, den ich kenne, sozusagen hat ernsthaft überzeugende Argumente für einen Status quo, die mich überzeugen. Oder ich habe sie zumindest noch nicht gehört. Die Menschen, die am Status quo orientiert sind, sind vor allem die Interessenvertreter von denjenigen, die heute weniger zahlen, sozusagen aus historischen Zufällen heraus. Das heißt, es sind vor allem Netze im Süden und im Westen des Landes, wo wenig erneuerbarer Ausbau bisher ist und die jetzt heute Status quo günstigere Netzentgelte haben und die das halt gut finden, weniger zu zahlen und die dann mit irgendwelchen Scheinargumenten kommen. finde ich jetzt alles nicht überzeugend. Finde ich auch verständlich, wenn ich jetzt Vertreter wäre, politischer Vertreter von der Region, wo wir gerade Netzentgelte 4 Cent sind, dann würde ich auch da jetzt irgendwie sozusagen auf den Tisch schauen und sagen, wollen wir aber nicht. Aber das ist jetzt natürlich nicht mein Blick als Wissenschaftler.
Warum besteht eigentlich dieser Konsens, dass nur die Verbraucher Netzentgelte zahlen? Also warum sagt man nicht, wenn die Erneuerbaren maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Verteilnetze so ausgebaut werden müssen, dass auch Erzeuger
Ja, tatsächlich ist es aus meiner Sicht eine der, wenn man wirklich strukturell und grundsätzlich über Netzentgelte nachdenkt, dann würde man möglicherweise auch zum Schluss kommen, alle Netznutzer sollten das zahlen. Das heißt auch Kraftwerke, Großbatterien, also auf der Erzeugungsseite insbesondere. Es gibt da einen europarechtlichen Rahmen, der schon sehr alt ist und der im Wesentlichen sagt, Netzentgelte zahlen Verbraucher mit sehr kleinen Ausnahmen, paar Länder haben, gibt es, die auch einen kleineren Anteil auf die Erzeuger umlegen. Das wird manchmal als G-Komponente bezeichnet, für Generation-Komponente bei den Netzentgelten. Also das ist eine alte Sache und die war damals, wenn ich das historisch richtig verstehe, aus Sorge vor Ungerechtigkeit im Wettbewerb eingeführt worden. Also die Idee war sozusagen, wenn, sagen wir mal, keine Ahnung, die belgischen Kraftwerke Netzentgelte zahlen müssen, aber die holländischen nicht, dann ist es ja kein Level Playing Field auf dem europäischen Strommarkt.
Okay.
Ja, wenn wir schon bei den Kraftwerken sind, weiteres großes Thema, was eigentlich noch nicht so richtig gelöst ist, genau im Energiesystem der Zukunft. Du hattest vorhin eben von diesen 80 bis 100 Gigawatt gesprochen, die es auch in der Zukunft noch gibt. Das sind aber wahrscheinlich nicht die gleichen Kraftwerke, die jetzt schon da stehen. Wir brauchen ja neue Kraftwerke. Und da muss ja letztendlich auch durch entsprechende Instrumente dafür gesorgt werden, dass wir diese Backup-Kraftwerke, Spitzenlastkraftwerke in Zukunft haben. Und da deine Einschätzung als Ökonom, so wie das jetzt die Bundesregierung plant mit diesen Ausschreibungen, gute Lösung oder könnte man das auch besser machen?
Jetzt werde ich mir mit meiner Antwort nicht viele Freunde machen, aber ich werde mal doch trotzdem ehrlich antworten. Aber vorher noch, auch diese Lösung ist jetzt aus dem gleichen Grund, den wir heute schon so oft genannt haben, ja auch wieder wackelig geworden, weil die Ausschreibungen sollten eben auch finanziert werden über staatliches Geld, was aus, ich weiß wieder nicht, KTF oder Stabilisierungsfonds kommt. Und auch das ist fragwürdig. Also ich glaube, ich habe jetzt letzte Woche gelesen, auch das ist wieder verschoben worden. Was ja ursprünglich mal, was hat der Habeck gesagt in der PKNS-Auftakt? Ich glaube, die erste Ausschreibung hatte damals gesagt, soll Q2 2023 erfolgen. Also das ist jetzt schon ein halbes Jahr her, ist ja bekanntermaßen nicht passiert. Also was da der aktuelle Stand ist, weiß ich gar nicht genau, aber der Finanzierungsbedarf ist offensichtlich auch hier ein Problem. Gleichzeitig, glaube ich, muss man sich auch ehrlich machen, wir brauchen in einem ziemlich großen Maßstab Kraftwerksneubau. Die genaue Zahl weiß niemand, da kursieren auch viele interessengeleitete Zahlen, aber so die Bandbreite ist irgendwie 14 bis 28 GW oder sowas. Irgendwo da drin wird schon sein, dieses Jahrzehnt noch oder bis Beginn der 2030er Jahre, alles unter der Annahme, dass wir den Kohleausstieg so machen wie geplant. Und auch hier gilt wieder, wenn wir das nicht hinkriegen, wird vermutlich die Welt nicht untergehen, wird es vermutlich kein Blackout geben, sondern vermutlich der Erste, der sterben wird, ist der Kohleausstieg. Das heißt, wir hängen dann einfach an den alten Kohlemühlen weiter und produzieren CO2-intensiven Strom. Und das wäre aus vielen Gründen wichtig zu vermeiden. Ich bin jemand, der die letzten 10 Jahre immer gesagt hat, der Strommarkt kann auch Investitionssignale bereitstellen, wenn wir als Gesellschaft, als Politik, als Öffentlichkeit, als Medien uns ehrlich machen und bereit sind, Knappheitspreise zuzulassen, dann sind das die besten Anreize für Investitionen. Warum ist es so? Weil ein Kilowatt ist ja nicht ein Kilowatt. Bei den Kraftwerken kommt es ja erstens darauf an, wo die stehen und welche Technologie das ist, ob das ein Spitzenlastkraftwerk ist, wie verfügbar das ist, ist es hochverfügbar oder ist es eher sozusagen eine Mühle, die auch mal ausfällt. Und all diese Entscheidungen kann man viel sinnvoller treffen, wenn man die echten knappen Strompreise bezahlt. Warum? Weil wenn ich ein Kraftwerk habe, was gerade dann ausfällt, wenn gerade die Knappheit schlimm ist und die Strompreise hoch, dann werde ich eben auch da wieder direkt bestraft. Nicht irgendwie mit Gesetzen und Gefängnis, sondern finanziell. Auch das ist also quasi ein selbstheilendes System, wo automatisch eingebaut ist, dass die Kraftwerke alles tun werden, um gerade dann, wenn man sie braucht, in der Woche dieses Jahr, wo die Strompreise explodieren, auch dann wirklich zuverlässig zu liefern. Das ist also das Tolle am Strommarkt, Das funktioniert aber nur, wenn man den Strommarkt auch machen lässt. Und jetzt hat auch sozusagen, es ist völlig klar geworden im letzten Jahr, dass die Gesellschaft und die Politik nicht willens ist, den Strommarkt machen zu lassen. Also wer Hoffnung hatte, dass man durch Zurückhaltung glaubwürdig Knappheitspreise produzieren kann, meine Lesart aus dem letzten Jahr ist, von Zurückhaltung habe ich da nichts gespürt, und zwar weder in der Politik, auch nicht bei den liberalen und marktorientierten Parteien und auch nicht in der Gesellschaft als Ganzes. Also alle wollten ja Gewinne abschöpfen, alle wollten Eingriffe, alle wollten irgendwie Preise deckeln auf dem Großhandelsmarkt. Und wenn ich ein Investor wäre in Kraftwerke, würde ich sagen, naja, I learned my lesson. Ich werde jetzt nicht vertrauen, dass ihr hohe Preise zulässt, nachdem ihr jetzt letztes Jahr so eine Eingriffsorgie gestartet habt und quasi in allen Ecken und Enden rein reguliert habt. Und wenn man da mal ist, dann muss man sagen, wir brauchen einen Kapazitätsmechanismus. Dann gibt es gar keinen anderen Weg dran vorbei. Wenn der Strommarkt nicht glaubwürdig als Investitionssignal dienen kann, dann werden Kraftwerke nur gebaut werden, wenn wir das irgendwie organisieren über einen Kapazitätsmechanismus und nicht, wenn wir das nicht tun. Leider ist es auch schneller gesagt als getan und leichter gesagt als getan, weil Kapazitätsmechanismen alle hochgradig imperfekt sind und alle problematisch. Ich bin der Meinung, die Lösung, die jetzt die Bundesregierung zu wählen scheint, also Ausschreibungen von vorher spezifizierten, klar eingeschränkten und sozusagen mikrogemanagten Kraftwerkstypen, ist keine gute Lösung. Ich würde mir eine finanzielle, technologieneutrale Lösung wünschen. Da gibt es auch gute, aber da scheint der Zug gerade nicht hinzufahren.
Aber Ausschreibung erstmal als solches schon gut?
Ich würde keine Ausschreibung machen. Okay. Ich würde mich orientieren an den Kapazitätsmechanismen, die sozusagen State of the Art sind in Amerika. In den USA sind Kapazitätsmechanismen, haben seit langem implementiert, eine große Rolle. Und die besten Systeme, die wir haben, die heißen Reliability Options. Das sind also Verträge, die in ihrer Natur technologieneutral sind, wo also eine Biogasanlage, ein Wasserstoffkraftwerk, eine Batterie, eine abschaltbare industrielle Last alle miteinander konkurrieren und dann sozusagen die effizienteste und beste Technologie zum Zuge kommt. Und das kann ja durchaus auch eine abschaltbare Last sein. Also 1 GW abschaltbare Last ist ja genauso viel wert wie 1 GW Kraftwerkskapazität. Aber die, wenn ich halt eben ausschließlich Wasserstoffkraftwerke ausschreibe, dann kriege ich halt auch ausschließlich Wasserstoffkraftwerke, selbst dann, wenn Biogas oder Batterien oder Industrieabschaltung günstiger gewesen wäre.
Die von dir präferierte Lösung ist ja jetzt auch nicht ganz neu, wird ja auch schon länger diskutiert. Warum tut sich die dann politisch so schwer, wenn sie jetzt so vermeintlich eigentlich so logisch gut ist?
Gute Frage. Also ja, vielleicht soll ich noch dazu sagen. Also ich bin jetzt niemand, der sich Reliability Options ausgedacht hat. Ich glaube, das ist in der wissenschaftlichen Literatur eher 20 als 10 Jahre alt und auch in der gab auch 2011 schon eine Diskussion in Deutschland dazu, bei der letzten Kapazitätsmarktdiskussion. Ich glaube, ich habe keine gute Antwort auf deine Frage. Es ist jetzt auch nicht sozusagen, was die Politik denkt, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube schon, da gibt es bei vielen ein Bedürfnis, genau zu sagen, was da kommen soll. Und da gibt es viele in der Politik fühlen sich wohler mit der Idee, dass sie jetzt genau festlegen, wie viel GW wo gebaut werden, wie viel Wasserstoffspeicher da dazukommt und so, als mit so generellen technologieneutralen Instrumenten, wo man eben nicht genau vorher festlegen kann, was, wo, wann, wie gebaut wird und in welcher Farbe das gestrichen wird. Ich glaube, da ist schon auch ein bisschen der Wunsch nach Mikromanagement dabei und aus meiner Sicht eine gewisse Überschätzung der Fähigkeiten vom Staat, dass wir jetzt schon ganz genau wissen, welche Technologien man braucht. Und in der Natur von technologieneutralen Instrumenten oder Reliability Options im Konkreten liegt ja die Annahme, dass ich eben als ausschreibende Institution, als Staat noch nicht ganz genau weiß, was jetzt hier eigentlich der beste Outcome ist, sondern dass es ein Entdeckungsverfahren ist, wo Investoren und Marktakteure konkurrieren und wo was ganz anderes rauskommen kann, als ich vorher so dachte.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht aus der letzten Diskussion kommt, die du gemeint hast, so vor ungefähr 12 Jahren stattgefunden hat, dass sich da die Politik so ein bisschen abgezockt gefühlt hat, so im Sinne von, dass die Energiewirtschaft versucht, auch vor allen Dingen bestehende Kraftwerkskapazitäten, die schon da waren, irgendwie nochmal sich subventionieren zu lassen und deswegen das vielleicht so ein bisschen restriktiv sind. Aber Ist auch das, eine, wirklich eine These. Ja.
Das kann gut sein. Und dass dieser Versuch stattfand, das glaube ich, ist unbestritten. Ist sicherlich eine Frage und natürlich, also um es nochmal zu wiederholen, einen guten Kapazitätsmechanismus zu gestalten, ist sauschwierig. Das ist wirklich, es ist extrem schwierig und alle Lösungen sind hochgradig imperfekt. Das ist bitter, aber jetzt sind wir da drin und jetzt müssen wir das Beste aus den schlechten Optionen holen. Vielleicht nochmal ein Aspekt dazu gepackt. Wir haben hier einen europäisch integrierten Strommarkt, der grenzüberschreitende Interaktion, Handel, Optimierung jeden Tag, jede Viertelstunde, jede Sekunde ermöglicht. Wir haben überhaupt nichts Vergleichbares für Kapazitätsmechanismen. Also jeder Kapazitätsmechanismus ist irgendwie national unterschiedlich. Die versuchen dann irgendwie grenzüberschreitend da sowas reinzuflicken, aber es gibt ja nicht sowas wie einen gekoppelten europäischen Kapazitätsmechanismus. Und alleine schon aus der Tatsache heraus sieht man, was für Effizienzverlust und wie imperfekt das Instrument am Ende sein wird.
Okay, jetzt haben wir ein Thema diskutiert, das die Knappheiten in Zeiten von Dunkelflaute diskutiert. Ich würde jetzt gerne nochmal eine Hörerfrage reinholen vom Rainer Hütte. Er fragt sich, was passiert denn in Zeiten, wenn wir richtig viel Energie in den Netzen haben? Also wenn die Erneuerbaren, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, dann werden wir für viele Zeiten im Jahr niedrige Börsenpreise haben. Und wer bezahlt dann die PV-Anlagen? Also wie können die sich dann refinanzieren, wenn sie nur in Zeiten produzieren, wenn auch die Börsenpreise niedrig sind?
Also da gibt es, glaube ich, zwei Antworten drauf. Die einfache Antwort ist, naja, die werden heute in Deutschland und auch auf absehbare Zeit immer noch subventioniert. Das heißt sozusagen, das sind dann wir als SteuerzahlerInnen oder Zahler von Entgelten, die sozusagen die Lücke füllen. Die marktwirtschaftliche Antwort wäre, naja, es gibt in der Welt mit viel Solaranlagen natürlich viele Stunden, die ganz sonnigen Sonntagmittage, wo der Strompreis systematisch auf Null fällt und wo die Anlagen nichts mehr verdienen, obwohl sie produzieren. Aber es gibt natürlich auch die ganzen Randstunden. Also es gibt die Morgende und die Abende und die Winter und die Herbsttage, wo die Anlagen nicht so viel produzieren, aber einen positiven Preis abgreifen. Und im ökonomischen Gleichgewicht würde dann halt sozusagen so viel Solaranlagen gebaut werden, dass die Preise gerade noch so attraktiv sind, dass diese Stunden ausreichen, um die Investitionen zu refinanzieren. Das klingt jetzt ein bisschen gewagt, ist es aber nicht, weil die Solaranlagen ja auch sehr viel billiger geworden sind. Also ich muss ja nicht mehr Gestehungskosten von 200 Euro refinanzieren, sondern vielleicht von 40 oder 50. Und wenn ich das in diesen Randzeiten sozusagen machen kann, dann lohnt es sich auch, eine Solaranlage zu bauen. Selbst dann, wenn ich den Großteil der Energie an den Mittagen gar nicht vergütet bekomme, weil der Börsenpreis gerade null ist.
Gut, dann weiten wir noch mal ein bisschen den Blick. Wir haben ja hier auch viele nationale Lösungen besprochen, ja, Paragraph 14a und Kraftwerkstrategie in Deutschland. Eigentlich werden doch die Regeln und Gesetze und auch ja die Vorgaben in Brüssel gemacht, sozusagen, das Wichtigste. Und dann eigentlich auf die nationale Ebene runtergespielt und dann sozusagen umgesetzt. Und inwiefern vielleicht, oder wie groß ist unser Gestaltungsspielraum überhaupt? Du hast ja auch anfangs PKNS genannt. Wie viel können wir bestimmen oder müssen wir uns eigentlich eh nach dem richten, was aus Brüssel kommt? Und wenn das so ist, was ist da jetzt in nächster Zeit zu erwarten?
Also wie groß ist der nationale Gestaltungsspielraum bei Strommarktdesign? Ich würde sagen, sehr viel kleiner, als die meisten Leute glauben. Also tatsächlich diese Diskussion in Berlin, an denen ich ja auch oft teilnehme, da habe ich schon das Gefühl, die Leute überschätzen massiv, was Bundestag, BMWK oder BNetzA überhaupt machen können. Ich würde es genauso sehen wie du. Sehr viele, sehr substanzielle Entscheidungen werden in Brüssel gemacht oder eingeschränkt oder vorgegeben. Das sind zum einen die Gesetzgebung in der Strommarktrichtlinienverordnung, die jetzt gerade überarbeitet werden. Das sind zum anderen die ganzen technischen Network Codes, die auch gar nicht so technisch sind, sondern weit ins Marktgeschehen reinreichen. Und da ist natürlich auch die Wettbewerbsaufsicht, also die DJ Competition, die alle Beihilfe, also alle Subventionen genehmigen muss und die dann sehr oft eigene Gestaltungsfragen mit reindrückt. Wir haben im letzten 20 Jahren 6 oder 7 verschiedene Reformen des Strommarkts auf europäischer Ebene gehabt. Die letzte richtige ist gar nicht so lange her gewesen. Die hieß dann Clean Energy Package. Und dann kam die Energiekrise letztes Jahr und dann wurde mit viel Spitzenpolitikbegleitung und großer Erwartung eine fundamentale Reform angekündigt, die jetzt Anfang März von der Kommission mit dem Legislativvorschlag vorgeschlagen wurde und die dann, wo Europäischer Rat, also die Regierungen und das Parlament jeweils sich eine Meinung gebildet haben und wo jetzt gerade in diesem Moment die Verhandlungen zwischen diesen drei Institutionen laufen für einen Kompromiss, der möglicherweise dieses Jahr noch, vielleicht auch erst nächstes Jahr oder vielleicht auch gar nicht entschieden wird. Aber ich denke, im Moment sieht es so aus, als würde es noch eine Reform geben. Anders als von den Emmanuel Macrons und Ursula von der Leyens dieser Welt angekündigt, es ist jetzt nicht eine Reform, die den Strommarkt aus dem Fenster schmeißt und irgendwelche Fantasien versucht, die unmöglich sind, wie eine Alternative zur Preisbildung an Märkten anhand von Grenzkosten oder sowas versucht, sondern es ist eigentlich eher eine Reform im Detail. Und wie das halt in Europa so ist, ist es halt leider auch eine ziemliche Kakophonie an verschiedenen Reformelementen. Was ich mir eigentlich gewünscht hätte und was, glaube ich, die Erwartung der europäischen Unternehmen und BürgerInnen an uns als Community und an die Politik war, macht eine Reform, die verhindert, dass wir uns nochmal so eine blutige Nase holen wie letztes Jahr. Wir wollen nicht nochmal Stromrechnungen haben, die um das Dutzendfache steigen innerhalb kurzer Zeit oder um das Doppelte für Haushalte oder sowas. Wir müssen uns vorbereiten. Wir haben einmal uns hier so ein Riesenproblem gehabt und das soll nicht nochmal vorkommen. Das war mein Verständnis sozusagen des Arbeitsauftrags hier.
Aber jetzt nochmal aufs letzte Jahr geschaut und du als Befürworter von marktlichen Mechanismen. Also das Problem war ja da, hoher Gaspreis. Also das war ja faktisch so. Und dieser hohe Gaspreis hat den Strom ja auch teuer gemacht. Und das heißt, als solches war das auch gut, dass die Preise gestiegen sind, um letztendlich hier das Preissignal zu geben, dass man weniger verbraucht. Also sonst hätten wir ja echte Knappheiten eventuell auch bekommen.
Definitiv und absolute Zustimmung. Okay. Gleichzeitig, glaube ich, ist es definitiv auch schlecht und ein Problem gewesen, dass Haushalte in Europa auf einmal Stromrechnungen bekommen haben, die doppelt, dreimal oder viermal so hoch waren wie eben noch und die auch nicht bezahlen konnten zum Teil. Und das klingt jetzt nach einem Widerspruch, ist es aber nicht. Man kann sich natürlich Strommärkte überlegen, die beides können, die sowohl Knappheitspreise darstellen und damit auch Anreize zum Handeln geben, zum Energiesparen, zum Energieproduzieren, zum Speichern, zum Schlag mich tot und gleichzeitig aber auch die Menschen und Unternehmen schützen vor den hohen Rechnungen. Also am Großhandelsmarkt wird es bezeichnet als Preishedging, also die Absicherung von Preisen. Das heißt, Unternehmen kaufen auf dem Terminmarkt ein und wenn dann die Preise explodieren in der Dunkelflaute oder in der Energiekrise, dann haben die Unternehmen immer noch diese Preise vor Augen und immer noch den vollen Anreiz. Das heißt, dann würde ein rationales, sinnvoll, gut geführtes Unternehmen würde dann trotzdem zum Beispiel in der Woche Dunkelflaute mal eine Woche Betriebsferien machen. Aber diese hohen Preise würden sich nicht auf der Unternehmensbilanz niederschlagen, weil die eingekauft haben und abgesichert sind. Also Preishedging auf dem Terminmarkt ist sowas wie Versicherungen abschließen gegen hohe Strompreise. Wenn die hohen Strompreise kommen, dann sind sie immer noch hoch, aber die Versicherung zahlt. Und im besten Fall würden die Unternehmen und Haushalte doppelt profitieren. Die kriegen quasi die Versicherungsprämie, in Anführungszeichen, ausgezahlt und sparen Strom. Und den eingesparten Strom, den kriegen sie fürstlich vergütet, weil ja die Preise da draußen an der Börse gerade explodiert sind. Das ist also die Logik, nach denen Terminmärkte funktionieren. Und jetzt hätte man meiner Meinung nach in der Reform zwei Sachen machen sollen. Erstens dafür sorgen, dass Unternehmen sich mehr solche abgesicherten Beschaffungsstrategien zulegen und zweitens privaten Haushalten überhaupt erstmal diese Möglichkeit geben, längerfristig stabile Strompreise bei ihrem Versorger einkaufen zu können. Und beide Reformen sind nur sehr zaghaft und halbherzig, würde ich sagen, in dem EU-Reformpaket zu sehen, sind angelegt an verschiedenen Stellen. Also das ist nicht so, dass es nicht drin ist, aber gleichzeitig begleitet von einer wilden Mischung aus eher interventionistischen Instrumenten, die darauf abzielen, Preise zu kappen oder zu deckeln oder einzugreifen oder sowas. Und das ist natürlich ein Stück weit inkonsistent. Also wenn ich als Unternehmen einerseits gesagt kriege, mach mal bitte mehr Beschaffung langfristig und sicher dich ab und gleichzeitig gesagt kriege, aber wenn es dann dicke kommt, dann intervenieren wir und dann kriegst du Geld und dann deckeln wir den Preis, naja, dann würde ich als Unternehmen ja relativ mich entspannt zurücklegen und sagen, warum soll ich jetzt Energie und Geld investieren in Absicherung, wenn ich gleichzeitig versprochen bekomme, dass dann doch wieder interveniert wird und dass ich dann im Zweifelsfalle die Versicherung gar nicht brauche. Und diese Ambivalenz und diese Inkonsistenz, die ist schon sehr zu spüren in der Strommarktreform, die jetzt auf dem Tisch liegt.
Kannst du grob überreißen, welche Elemente in diesem Strommarktdesign drin sind jetzt in dem europäischen?
Es ist tatsächlich eine lange Liste. Also wir haben das versucht, in einer Studie, die wir zusammen mit Brügel gemacht haben, fürs Europäische Parlament mal abzubilden. Ist auch öffentlich. Kann man finden bei uns auf der Webseite, bei Neon und auch bei Brügel. Aber das würde jetzt tatsächlich hier den Rahmen sprengen. Also es sind so 10 bis 15 wichtige Elemente, die man alle jetzt in 10 Minuten diskutieren müsste, um da so einen Überblick zu bekommen. Es sind auch ganz unterschiedliche Sachen drin. Ich mache mal 3 Beispiele. Also einerseits steht da drin, wer erneuerbaren Förderung macht, muss auch abschöpfen in Zeiten hoher Preise. Das ist die CFD-Diskussion. Das heißt, man Contracts for Difference. Das heißt, man kann nicht nur Subventionen auszahlen in der Marktprämie, sondern man muss sich auch Geld zurückholen. Das heißt sozusagen, der Fördermechanismus muss beidseitig sein, keine Einbahnstraße mehr. Riesendiskussion, Frage, was macht man mit dem Geld? Wo kommt das Geld her? Darf man Bestandsanlagen, darf man Atomkraft mit reinsetzen? Das war natürlich der große Kampf zwischen Deutschland und Frankreich, der jetzt das Ding monatelang blockiert hat. Ein ganz anderes Beispiel ist ein neuer Artikel 66a in der Verordnung, der sagt, wenn wir eine Energiepreiskrise haben, dann dürfen Staaten Endkundenpreise deckeln. Also so ein Eingriffsrecht etabliert. Ganz andere Baustelle, aus meiner Sicht nicht besonders hilfreich, aus den gerade genannten Gründen, auch jetzt in der öffentlichen, weit unterm Radar geflogen, in der Diskussion, die sich sehr stark auf die CFDs konzentriert hat.
Aber das zielt dann auf die Energiepreisbremsen, die wir jetzt schon haben.
Also das ist so eine Art Weiterführung, oder das ermöglicht den europäischen Staaten, sowas Ähnliches zu machen wie Energiepreisbremsen, auch in Zukunft. Noch ein bisschen weitergehend aus meiner Sicht. Und ein drittes Element, jetzt nur mal rausgegriffen, das ist eher eine kleine Reform, aber nur zum Zeigen, was da für eine Diversität drin ist, ist die sogenannte Peak Shaving Product. Und das ist eine ganz witzige Entstehungsgeschichte, weil die Kommission hat das Peak Shaving Product vorgeschlagen als Notfallmechanismus, falls der Börsenhandel mal nicht räumt. Also falls die Nachfrage so hoch ist, dass wir trotz sehr hohen Preise mehr Nachfrage als Angebot haben, was macht man dann? Dann schaltet man Lasten ab, die man vorher kontrahiert hat. So eine Art abschaltbare Lastenverordnung mit ein bisschen einer anderen Logik. Die Logik ist dann nicht Frequenzabreichung, sondern die Logik ist, der Markt findet kein Gleichgewicht. In der Diskussion wurde aus diesem Peak-Shaving-Product was anderes. Das hieß zwar immer noch Peak-Shaving-Product, aber das ist ein Mechanismus, der gezielt dafür sorgen soll, dass die Preise reduziert werden an der Börse, also die Spotpreise. Indem man vorher Anlagen abschaltet, bevor der Day-Ahead-Markt zustande kommt, und indem man die Anlagen vorher abschaltet, die Nachfrageseite reduziert und damit die Gleichgewichtspreise an der Börse reduziert. Und das sind lustigerweise natürlich fast diametral unterschiedliche Mechanismen. Das eine ist sozusagen die Hosenträger zum Gürtel, falls der Markt mal nicht alleine klarkommt in der Notfallsituation. Und das andere ist ein Alltagsinstrument, was den Markt manipulieren soll, was den Strompreis nach unten drücken soll an der Spotbörse und also am Spotmarkt, an der Day-Ahead-Auktion. Und finde ich wirklich eine relativ katastrophale Idee, hat kaum jemand drüber gesprochen, war total unterm Radar, steht jetzt da so drin und jetzt können sich die Mitgliedsländer überlegen, ob sie das machen wollen. Ich hoffe, Deutschland entscheidet sich nicht dafür, das zu tun, aber jetzt gäbe es sozusagen den offiziellen europarechtlichen Siegel, da sowas zu machen, was aus meiner Sicht total kontraproduktiv ist.
Ist es denn schon durch, diese Strommarktreform?
Nee, gerade sind eben die Verhandlungen zwischen den drei gesetzgebenden Institutionen in Brüssel. Das ist das Europaparlament, die EU-Kommission und der Europäische Rat als Zusammenschluss der nationalen Regierungen, wo also auch die Bundesregierung mit am Tisch sitzt. Und diese Dreiecksverhandlungen, die heißen Trilog, die laufen jetzt gerade. Ich bin da nicht so nah dran. Also ich höre immer mal wieder von Leuten, die sagen, jetzt sind wir fast durch oder es kommt gar nicht mehr. Ich wage keine Prognose, ob und wann das beschlossen wird. Aber zumindest haben sich mal diese drei Institutionen unter sich geeinigt. Das war im Europaparlament gar nicht so einfach. Die verschiedenen Fraktionen und Abgeordneten müssen ja erstmal untereinander eine Position finden. Und es war noch viel schwieriger im Europäischen Rat, wo insbesondere Frankreich und Deutschland jetzt monatelang so sehr auseinanderlagen, dass der ganze Europäische Rat quasi in der Positionsfindung blockiert war und jetzt Monate später sozusagen der Prozess sich Monate verzögert hat.
Magst du nochmal sagen, was da der Interessenskonflikt war zwischen Deutschland und Frankreich?
Ich muss gestehen, so im Detail weiß ich das gar nicht. Ich bin jetzt niemand, der sozusagen in der Brüssel-Bubble da jeden Tag so die Newsletter liest und irgendwie die auf den Empfängen die Insider-Infos abgreift. Meine Lesart ist, es ging vor allem auf der Metaebene ging es vor allem darum, dass Frankreich möchte durch die existierende große Flotte bestehender Atomkraftwerke den Preis für Strom in Frankreich zu drücken, insbesondere auch als industriepolitisches Instrument, und dass Deutschland das verhindern wollte, weil sie gesagt haben, dann gefährden wir unsere Industrie und dann wandert die ab oder dann sozusagen dann steht unsere Industrie im Wettbewerbsnachteil mit der französischen Industrie. So ist, glaube ich, auf der Metaebene, da gibt es sicher auch noch eine Instrumentendiskussion. Also ganz konkret wollte Frankreich dann irgendwie die AKWs auch unter ihre Contracts for Difference packen, auch Bestandsanlagen. Und ich finde das relativ absurd, weil aus meiner Sicht ist ein CFD ein Investitionsinstrument, aber eine Anlage, die schon gebaut ist, da muss man ja keine Investition mehr absichern, die ist ja schon da. Und dann gibt es eine Diskussion, ja, aber was ist, wenn wir viel investieren wegen Lebenszeitverlängerung und so weiter und so fort. Jetzt hat die französische Regierung vorletzte Woche einen Vorschlag gemacht für so eine Art Industriestrompreis, Arenage 2.0 quasi. Arenage ist das bestehende System und das sozusagen der Nachfolger, der Mitte des Jahrzehnts etabliert werden soll. Ich habe das versucht zu verstehen, habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Also das Konsultationsdokument der französischen Regierung ist, ich schnall's nicht, was genau die vorhaben, aber anscheinend wollen die jetzt gar kein CFD machen, sondern so eine Art PPA-Zwang, also EDF zwingen, den Strom unter Marktwert zu verkaufen. Wie das funktionieren soll, auch europarechtlich und wettbewerbsrechtlich, ist mir noch überhaupt nicht klar. Aber sozusagen, das ist der Stand der Diskussion nach meinem Verständnis.
Okay. Gefühlt sind wir noch mitten in der Diskussion. Ja. Die Zeit geht uns aber leider aus. Gibt es jetzt zum Ende noch irgendwas, was du sagen willst? Was jetzt auf der Strecke geblieben ist?
Also es gäbe sicher noch viele Stunden zu reden, also zum Strommarkt allgemein und in der europäischen Reform haben wir jetzt ja wirklich auch nur drei Beispiele rausgegriffen, da gäbe es, wie gesagt, noch ein Dutzend andere, aber wir wollen jetzt auch niemand erschlagen und wir brauchen ja auch noch Themen für das nächste Mal.
Ja, das ist ein guter Ansatz, genau. Also gerade über Energy Communities, was ja auch aus der EU kommt, hätten wir eigentlich noch sehr gerne mit dir gesprochen. Vielleicht machen wir da nochmal ein Follow-up, weil gerade so mit dezentralen Flexmärkten oder Communities und so kennst du dich ja auch gut aus. Und das kommt ja jetzt auf uns zu. Deswegen ist natürlich spannend, wie man das wahrscheinlich vernünftig ausgestaltet. Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank, Leon. War super, super spannend.
Herzlichen Dank.
Genau. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.